Mein neuer Gemeindebrief, der ist eigentlich schon fertig geschrieben. Also, und allerdings hat sich was mit dem Druck verzögert. Der wird am nächsten Sonntag da sein, beziehungsweise schon am Samstag. Und da geht es um Wüstenzeiten. Ich habe mich mit Wüstenzeiten beschäftigt und diesen Gemeindebrief geschrieben und habe das auch gesehen, irgendwie da auch auf diesem Thema zu bleiben, also so eine kleine Serie vielleicht zu machen. Und eigentlich habe ich auch schon letzten Sonntag, Ostersonntag, eigentlich damit angefangen, wo wir einfach auch mal aus einer ganz anderen Warte heraus ja, das Kreuzes- und Ostergeschehen dann auch beobachtet haben und gesehen haben. Und einfach gesehen haben, dass Jesus Jahre schon davor wusste, dass er mal leiden wird. Dass er eine Wüstenzeit zu durchgehen hat. Weil Wüstenzeiten sind Leidenszeiten. Wer hatte schon mal eine Wüstenzeit? Fast alle haben sich gemeldet und manche haben, glaube ich, schon mehrere Wüstenzeiten hinter sich. Weil es ist nicht nur oftmals eine Wüstenzeit, sondern mehrere Wüstenzeiten. Und da gibt es ja auch einen biblischen Spezialisten. Ich habe mir gedacht, wer ist der Erfahrenste, was Wüstenzeiten angeht in der Bibel? Das ist der Mose. Weil der Mose war nicht nur 40 Jahre in der Wüste, sondern er war 80 Jahre in der Wüste. 80 Jahre. Zuerst die erste Phase, 40 Jahre in der Wüste Midian und hat Schafe gezüchtet da. Und wenn wir genau lesen, wenn wir das genau nachlesen, das könnt ihr nachlesen in Exodus, also 2. Mose, Kapitel 3, Vers 1, da steht, dass er mit 80 immer noch die Herde seines Schwiegervaters gehütet hat. Das zeugt nicht gerade von Erfolg. Wenn du mit 80 immer noch die Herde deines Schwiegervaters hüten musst, ja, dann ist irgendwas nicht gut gelaufen im Leben. Und wie gesagt, es kann sein, dass wir mehrere Wüstenzeiten, wir werden das Leben von Mose auch nochmal behandeln, dass wir mehrere Wüstenzeiten haben. Nochmal, Wüstenzeiten sind Zeiten ja, der Krisen, sind Zeiten, wo man durch Stress gehen muss, wo man vielleicht eine finanzielle Not hat in der heutigen Zeit, wo es um Depression geht. Burnout ist ein Thema. Es gibt Pastoren, die Burnouts haben. Eine ganze Reihe von Pastoren. Hier in Nürnberg ist auch einer, der schon mal in Behandlung war, weil er einen Burnout hatte. Und du hast deinen Job verloren, dann kann auch eine Wüstenzeit entstehen. Es sind Zeiten von Existenzangst oder unvermittelt Krankheit oder wie es der Johannes erlebt hat, dass in einer Nacht ein Unfall passiert, der dein ganzes übriges Leben prägt. Was noch bei Wüstenzeiten zu sagen ist, wir haben es nicht in der Hand. Wir haben es nicht in der Hand, eine Wüstenzeit zu beenden. Hast du das schon mal gemerkt? Du versuchst es zwar in der Hand zu haben, aber du hast es nicht in der Hand. Und weder die Dauer noch die Wegstrecke, die du da zu gehen hast. Und dann tauchen Fragen auf in diesen Wüstenzeiten. Wann wird das jemals enden? Warum ich? Warum immer ich? Und wir sehen ja dann in der Wüstenzeit, wenn du da eine persönliche Wüstenzeit hast, wir sehen die anderen durch eine Brille. Weil wir denken, die anderen, denen geht's gut, mir geht's schlecht. Aber die stimmt natürlich nicht. Es ist eine Brille. die du da aufbekommen hast. Auch die anderen haben ihre Probleme. Auch andere haben ihre Wüstenzeiten, sonst hättet ihr euch nicht alle, fast alle gemeldet. Bohrende Fragen wie, warum das Ganze? Warum passiert es mir? Was habe ich denn getan? Es gibt verschuldete Wüstenzeiten und es gibt unverschuldete Wüstenzeiten, die einfach so kommen. Aber ich sage euch eins, Gott ist immer im Regiment. Gott hat alles immer unter seiner Kontrolle. Auch und gerade diese Zeiten. Gott hat seinen Plan und er hat niemals aufgehört, auch in deiner Wüstenzeit, dich zu lieben. Und Gott mit dir zu sein. Ich selber habe auch schon einige Wüstenzeiten erlebt. Auch eine Zeit, wo ich mich erinnern kann, wo ich so ganz nah an einem Nervenzusammenbruch geschrammt bin sozusagen. Wo ich gemerkt habe, wenn ich jetzt irgendwo einen Dammbruch zulasse, dann kommt dieser Tsunami und er überschwemmt alles und ich weiß nicht, wo ich landen werde seelisch. Und ich kann mich an Zeiten erinnern, als Pastor wohlgemerkt, wo es mir schwer fiel, ans Telefon zu gehen, mit Menschen zu sprechen. Wo einfach die einfachsten Sachen wie ein Riesenberg vor einem standen. Menschen, die in Depression sind, erleben so etwas, die schaffen es gerade mal aufzustehen. Da wird es zum Riesenakt aufzustehen, das wird zum Riesenakt zur Arbeit zu gehen. Hier gibt es auch Familien, die das so erlebt haben. Wir haben das mal erlebt als Familie, wo wir fast jedes Jahr auch einen Toten hatten in der Familie. Wo ein Todesfall am anderen und es schien wieder so, ne, das war ja so vor, was jetzt, eineinhalb Jahre, zwei Jahre sind es jetzt schon her. Zwei Jahre, wo mein Bruder und ich, wo wir unsere beiden Eltern innerhalb von zwei Monaten verloren haben, haben wir uns gesagt, jetzt wollen wir uns aber nicht mehr treffen. Wieder zu einer Beerdigung. Wüstenzeiten sind auf Zeiten des Verlusts. Und Zeiten, wo unser Herz auch getestet wird, wo unser seelischer Zustand zutage tritt. Wie ist es eigentlich mit uns bestellt? Ich möchte zuallererst über einen Mann sprechen. Und mein Thema heute Morgen ist, verende nicht in deiner Wüste. Ich möchte zuallererst über einen Mann sprechen, über den auch so eine Wüstenzeit eingebrochen ist und oftmals bricht die regelrecht rein in dein Leben. Und die ist beschrieben in dem ältesten Buch, was wir in der Bibel haben, das ist das Buch Hiob. Und das Buch Hiob fängt mit einer Szene an, die dem Hiob völlig verschlossen war. Es ist eine himmlische Szene, wo der allmächtige Gott, der Schöpfer, mit dem Satan, mit dem Widersteher spricht. Mit diesem gefallenen Engel. Und Gott ist stolz auf Hiob, auf diesen Mann. Hast du gesehen, dieser Mann? Hast du das Leben dieses Mannes gesehen? Und wahrscheinlich war Hiob der beste Mann der damaligen Zeit. Hast du das gesehen? Und dann wie es halt der Satan macht. Ach komm, der betet dich doch bloß an, weil er alles hat, weil es ihm so gut geht. Lass mich doch mal. Auch das ist ganz wichtig. Der Feind kann nicht ohne Erlaubnis einfach was nehmen. Lass mich den doch mal antasten. Lass mich mal ran. Und Gott hat es zugelassen. Aber nicht, weil er den Hiob zerstören wollte, sondern weil er dem Feind beweisen wollte, dass der Hiob ihn nicht nur anbetet und nicht nur gläubig ist, weil er alles hat. Und das lasst uns nicht vergessen. Da gibt es eine unsichtbare Welt um uns herum. Und in dieser unsichtbaren Welt passieren Dinge, werden Sachen verhandelt. Und das haben wir oftmals nicht im Blick. Nicht mal als Gläubige. Sondern wir sind immer nur dem Sichtbaren verhaftet. Aber es ist eine unsichtbare Welt, in der Beschlüsse gefällt werden. Und da wurde ein Beschluss über den Hiob gefällt und er hat überhaupt gar keine Ahnung davon gehabt. Und dann brach es herein. Und es war eben nicht, was dann irgendwelche Glaubensteacher, Faith-Teacher, ja, es ist das, was er gefürchtet hat, befürchtet hat, weil der Hiob, der hat geopfert für seine Söhne, damit die, weil die vielleicht was falsch gemacht haben können, da hat er zur Sicherheit hat er schon Opfer gegeben und gebetet für seine Kinder. Und dann sagen diese Faith-Teacher, ja, das, was er befürchtet hat, ist dann eingetreten. So einfach ist es nicht. Weil da war ja dieser Beschluss im Himmel. Und das hat er Hiob nicht in der Hand gehabt. Und dann brach es ein. Und dann kam schlechte Nachricht. Alle deine Kinder sind tot. Alle deine Kinder sind tot. Wenn man an diesen Mann, der die Senftens kennen den, glaube ich, dieser dänische Multimillionär, weil sie berufsmäßig oder geschäftsmäßig mit ihm zu tun hatten. Der Dietmar kennt ihn sehr gut, der 3 Kinder verloren hat in diesem Terroranschlag. Das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Und die eigenen Kinder starben. Und der Dietmar hat mir gesagt, ein guter Mann, ein richtig guter Mann. Guten Leuten passieren schlechte Dinge. Wir leben in einer gefallenen Welt. Und es brach herein und nicht nur das, sondern sein ganzes Vermögen. Von einem Tag auf den anderen war es weg. Von einem Tag auf den anderen alles verändert. Und die Not riesig groß. Und Gott hat es ja gemacht, dass es nicht gut ist, dass der Mensch alleine sei. Ich will ihm eine Hilfe machen. Und der Hiob hatte ja auch eine Hilfe, die aber in dieser Situation dann komplett versagt hat. Ihr Frauen, ihr sollt ja unsere Ermutigerinnen sein. Und die war das Gegenteil. Er hat gesagt, komm, es ist so schlimm, sage Gott ab und stirb. Hey, das ist eine Ermutigung. Wenn dann auch noch die Ängste, die dir gegeben ist, einfach solche Worte sagt, weil sie eben so selbst so angegriffen war, weil sie selbst so frustriert war. Und dann saß der Hiob dann da alleine. Und es hat nicht ausgereicht. Er blieb fest, sagt die Schrift. Er blieb fest in dieser ersten Phase. Und da hat der Feind nochmal nachgelegt. Der macht es ja immer noch, weil er noch gesund ist. komm, lass mich mal ran an ihn. Und Gott hat es erlaubt. Hat aber eins gesagt, verschone sein Leben. Aber er sagte eins, der Feind, dieser gefallene Engel, er hasst Menschen. Er hasst uns Menschen. Mit allem seiner Faser, weil er weiß sein Ende schon und er weiß unser Ende und er hasst vor allem den Christen. Und deswegen leben wir in einer Zeit, wo dieser Christenhass, eine Zeit der Offenbarung immer deutlicher wird. Und ich sage euch eins, dieser Feind ist ein wirklicher Feind, auch dem Hiob damals schon gewesen. Und das heißt, der Feind hat alles ausgeschöpft, seine ganze Bandbreite, das sage ich euch. Dem Hiob Schmerzen zu verursachen, diese Geschwüre, diese Eiter, den Gestank in der Hitze. Ja, und dann hat er aber zum Glück der Hiob Freunde. Und die kamen dann. Und eins haben sie zumindest richtig gemacht. Sie haben nicht sofort angefangen zu reden, sondern haben erst mal geschwiegen und einfach mitgelitten, weil manchmal einfach Worte auch nicht angebracht sind. Wenn ein anderer leidet, ja, 7 Tage, sagt der Manni, 7 Tage waren sie erst mal da gesessen. Aber mir ist es noch mal gekommen. Auch das, wenn man es 100 Mal liest, fallen einem doch immer wieder Sachen auf. Wisst ihr was? Diese Freunde waren alle wohlhabende Männer. Das waren die Freunde aus der reichen Zeit. Waren alle wohlhabende Männer. Und was haben sie gemacht? Die fingen dann an, mit dem Hiob fromme Vorträge zu halten. Weil sie davon ausging, der Hiob, der muss im Verborgenen musste er ein ganz, ganz böser Finger gewesen sein. Er muss ganz schlimme Sachen gemacht haben, sonst wäre ihm das nicht passiert. Und da haben sie ihm fromme Vorträge gehalten. Aber wisst ihr was? Was ich mir gedacht habe, die haben dem fromme theoretische Vorträge gehalten und keiner hat geholfen, keiner hat den Hiob gepackt, zusammengepackt, komm, wir gehen ins Krankenhaus. Ich bezahle das Ganze. Du warst so oft für mich da, ich bin jetzt für dich da. Die haben den da sitzen lassen und haben sich einfach dazugesetzt. Preis den Herrn. Das sind Freunde. Und der Hiob musste sich noch denen erwehren. Wüstenzeiten. Wisst ihr, was der Hiob, was dem das Schwerste war? Das Allerschwerste war, dass er zu Gott gerufen hat und Gott geschwiegen hat. Und das kann passieren, wenn du in deiner persönlichen Wüstenzeit bist, dass auch da du redest und du betest und du denkst, es geht bis zur Decke und nicht weiter. Wie vernagelt. Der Hiob hat das erlebt. Aber auch das, da ist mir noch was weiteres aufgefallen. Hiob hat sich niemals an Gott versündigt. Hiob hat sich verweigert, gegen Gott zu murren. Er hat nur eins gesagt, Gott, mir geschieht hier Unrecht. Und du weißt es. Aber Hiob ist nie Gott persönlich angegangen, wie wir es manchmal tun. in solchen Wüstenzeiten, in solchen Phasen. Dass wir anfangen, Gott anzuklagen. Hiob hat sich dem komplett verweigert, was seine Frau gewollt hat und wahrscheinlich auch gemacht hat. Und das war der große Verdienst des Hiob. Er hat nur eins gemacht, was natürlich auch nicht gut war. Er hat den Tag seiner Geburt verflucht und sich selbst verflucht. Aber es ist immer noch besser, als gegen Gott zu gehen. Und in meiner Pastorenlaufbahn musste ich manchmal zu einigen sagen, warum gehst du genau gegen den Einzigen, der dir überhaupt noch helfen kann in dieser Situation? Hiob hat es nicht gemacht. Einige von uns haben es vielleicht gemacht. Aber preis den Herrn, wir haben einen gnädigen, barmherzigen Gott, langmütig, von großer Güte. Und es war eine lange Zeit. Monate, vielleicht Jahre. Wo Hiob in diesem Zustand war. Es war keine kurze Zeit. Und trotzdem wissen wir, das ist das Gute, wir wissen das Ende der Geschichte. Hiob starb nicht in der Wüste. Hiob blieb nicht in diesem Zustand. Gott hat ihn verändert. Aber er hat ihm eine Lehre erteilt. Und das ist das, was auch wichtig ist für uns. Ich präsentiere euch heute Morgen nicht 10 Ratschläge, wie komme ich am besten aus der Wüste raus. Wie komme ich mit eigener Kraft am besten durch die Wüste raus, aus der Wüste raus. Sondern Gott hat dem Hiob klar gemacht, du kannst deine Situation nicht verändern. Du kannst dich nicht hier an den Haaren nehmen und da rausziehen selber. Und auch manche Eltern, die kämpfen, denen muss man sagen, dein Arm ist zu kurz, aber Gottes Arm nicht. Dein Arm ist zu kurz, dir zu helfen und dein Arm ist zu kurz, auch anderen zu helfen. Nur dann, wenn Gott sagt, hilf und mach dies und jenes, dann tu es. Aber du kannst nicht in eigener Kraft das alles verändern. Und das ist das, was Gott dem Hiob klar gemacht hat. Wie willst du das denn machen? Sag mir es. Und der Hiob musste schweigen. Und dann hat Gott gehandelt. Preist den Herrn, dass wir einen Gott haben, der redet und der handelt. Aber noch was passiert in Wüstenzeiten. Das hat dieser, wie heißt jetzt nochmal, dieser Pastor, der seine Stimme verloren hat. Bob Sorge. Der hat das beschrieben. Er hat gesagt, du betest und Gott redet zwar, aber sagt ganz andere Sachen. Der gibt dir nicht Antwort auf deine Fragen, sondern sagt, und dann erwartet Gott noch, wie kann man sowas nur machen? Dann erwartet Gott noch, dass wir auf ihn eingehen, in meiner persönlichen Wüstenzeit. Und er sagt was ganz anderes und macht das. Und dir ist der Sinn nicht klar. Aber Gott hat was im Sinn. Er will uns gehorsam lehren. Wir wissen es, wir kennen die Story vom Ende. Hiob kam raus aus der Situation. Anscheinend hat er mit der gleichen Frau neue Töchter gezeugt, neue Kinder bekommen, Söhne und Töchter. Und er hat, aber auch das ist sehr interessant, Seine Situation hat sich dann verändert, als Hiob in die Fürbitte ging und geopfert hat für seine Freunde, die ihn so schlecht behandelt haben. Und dann hat sich alles zum Guten gewendet und er wurde doppelt gesegnet und blieb nicht in der Wüste. Über Mose haben wir schon gesprochen, 80 Jahre. 80 Jahre lang war Gott in der Wüste, war Mose in der Wüste. Und Gott auch. Gott auch. Gott ist immer bei uns. Und in diesen ersten 40 Jahren, nochmal, da ist was ganz, das könnt ihr nachlesen, 1. Mose Kapitel 2. Ja, da hat er floh ja, das, also das erste Mal war richtig selbst verschuldet vom Mose. Er hat ja da so einen Sklaventreiber umgebracht und musste dann fliehen. Also da war es verschuldet, dass er in die Wüste musste. Und in dieser Wüstenzeit, in dieser ersten Wüstenzeit, hat er geheiratet, hat ein Kind bekommen, hat einen guten Schwiegervater bekommen, der hat ja später gute Ratschläge gegeben, den Jethro. Aber was wir nicht lesen, und das ist für mich sehr, sehr interessant, wir lesen nicht, dass Gott da besonders geredet hat. 40 Jahre lang wieder Schweigen Gottes. In dieser ersten Phase lesen wir auch nicht, dass der Mose ein besonders frommes Leben gelebt hat. Da steht nichts von Gebeten. Lies mal die zweiten 40 Jahre, wo er mit Israel durch die Wüste ging, ein Gebet des Mose nach dem anderen. In dieser ersten Phase gar nichts. Und es gibt Menschen, die in Wüstenzeiten kein besonderes geistliches Leben leben. Manchmal einfach nur so versuchen zu überleben. Zu überleben. Und dann gibt es die anderen lieben Geschwister, die das sehen und sagen, oh, der lebt aber gar nicht so geistlich. Die Obergeistlichen, ne, die dann immer auf die anderen mehr schauen wie auf sich selbst. Und da lasst uns auch nicht zu hart sein in unserem Urteil, sondern barmherzig sein, weil wir haben einen barmherzigen Gott. Und lass uns da helfen und nicht urteilen und nicht richten. Manchmal müssen wir, jetzt war ja auch ein guter Freund bei dem Hiob damit dabei, der gesagt hat, Hiob, jetzt gehst du an die Grenze, jetzt wird es zu arg. Und dann muss man diesen Freundesdienst machen, dass der nicht über die, oder die nicht über die Grenze geht. Aber trotzdem, auch da, Gott hat Verständnis. Und es war bei Hiob so, dass Gott den Hiob nie aufgehört hat zu lieben. Er hat ihn immer geliebt. Und er hat ihn mit großer Wertschätzung geliebt. In seinem Leiden. Und genauso den Mose. In seiner Austrocknungsphase, wo er am Schluss dann wie dieser Dornbusch war. Dornbüsche haben Dornen. Und was bedeutet das geistlich, seelisch gesehen, dass sich Menschen in Wüstenzeiten verbittern können? Die Bibel warnt davor, dass wir aufpassen müssen, dass nicht eine bittere Wurzel entsteht. Und es ist so einfach, dass das entstehen kann in unserem Leben. Weil Dinge nicht funktionieren, weil Dinge nicht klappen. Und in Wüstenzeiten, da klappen die selbstverständlichen Dinge nicht. Das, was immer geklappt hat, ich kann euch eins sagen, ich habe einmal so ein Erlebnis gehabt auch, da kam ich von der Missionsreise zurück, auch mit 40 Fieber im Flugzeug. Ich hatte eine Blasenentzündung, aber nicht nur eine Blasenentzündung, sondern eine schwerste Unterleibsentzündung. Meine Blase war fast vor dem Kollaps. Und wir sind nicht mal nach Hause gefahren, wie ich ankam, sondern sofort zum Arzt. Der Arzt hatte auch schon den Einweisungsschein ins Krankenhaus. Und da ist was passiert. Und dann habe ich eine Leidenszeit dann gehabt. Und jedes Mal, wie dann wieder der Test war, ja, da hatte ich, man darf nur ganz wenig Milliliter Resttan haben und ich hatte 1000 Milliliter Resttan. Das heißt, meine Blase war komplett voll und dann ging es runter auf 500 Milliliter. Das ist immer noch riesig. Wochen. Dann habe ich hier, ja, dann habe ich in dieser Wüstenzeit erlebt und erfahren, dass Glaube eine Gabe ist. Ich habe mich immer eingeschätzt als Glaubensmann. Immer. Und die Iris weiß es, ich habe das auch gelebt. Aber da war eine kurze Phase, wo ich sagte, das funktioniert ja gar nicht mehr. Etwas, wo man nicht drüber nachdenkt, dass die Blase funktioniert und die funktioniert auf einmal nicht mehr. Wo ich gesagt habe, da war eine Phase, ich will das bekennen, wo ich gesagt habe, da mag ich nicht mehr leben. Also wenn es so nicht funktioniert, dann mag ich nicht mehr leben. Und es war zum Glück nur eine ganz, ganz kurze Phase, aber ich habe gesehen, es war weg. Dieses Glaubensheld, Glaube. Es war weg, es war einfach weg. Und dann war es wieder da, preis den Herrn. Weil, deswegen sagt die Bibel, hab den Glauben Gottes. Nicht dein eigener selbstgestrickter Glaube würde dich rausholen, Assoziation, sondern nimm das, was dir Gott gegeben hat, was Gott in dein Herz hineingelegt hat. Diese Fähigkeit zu glauben ist was ganz, ganz Kostbares. Sei dankbar, dass du glauben kannst. Dass du glauben darfst, dass du vertrauen kannst und darfst. Das habe ich da erlebt in dieser Wüstenzeit. Und da war ich Wochen. Große Schmerzen am Anfang. Riesige Schmerzen, Unterleibsschmerzen. Und dann... Ich meine, ein Unglück in Wüstenzeiten kommt selten allein. Damals war dann eine der größten Gemeindekrisen. Ich kam zurück von dieser Missionsreise. Ich war schwer krank und es war eine der schlimmsten Gemeindekrisen am Laufen. Und dann, und das ist die andere Seite, wenn der Glaube dir verfügbar ist, dann handle. Und dann hat Gott zu mir gesprochen, steh auf. Geh raus aus deinem Bett, das ist wie ein Gefängnis, dieses Bett. Aber Gott hat es mir gesagt, geh raus. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Bin hierher gekommen am Sonntag. Katheter unter Hose. Bin hierher gekommen, habe hier gepredigt über Glaube. Bin wieder heimgegangen, habe mich wieder ins Bett gelegt. Aber ab dem Zeitpunkt ging es aufwärts, ging es aufwärts, ging es aufwärts. Und da habe ich mit Katheter einen ganzen Männertag gemacht, mit dem Rudi Pinke damals. Habe ich die Männer gefragt, wollt ihr mit mir tauschen? Keiner wollte mit mir tauschen. Wüstenzeiten, Geschwister. Krankheit, Schmerz, all das. Und der Mose dachte, 40 Jahre, und jetzt kommt Gott und sagt, jetzt geht's richtig los. Und der Mose so lesen wir es in der Bibel, war voll von Begeisterung. Ich wollte nur testen, ob ihr eingeschlafen seid. Er war voller Begeisterung. Er sagte, ja Gott, ja, jetzt endlich. Und jetzt bin ich 80 und ich bin so richtig wie der Kaleb, so richtig fit drauf. Genau das Gegenteil war der Fall. Ne? Da ich sagte, Gott, ich kann nicht mehr richtig reden. Ich habe so viel Schafgeblöcke um mich herum gehabt. Jetzt kommst du damit an? Jetzt? Wo ich so lange gewartet habe? Du hast die ganze Zeit dich nicht gemeldet, Gott. Ich habe es doch ein paar Mal versucht. Hallo, Gott, wo bist du? Und jetzt nach 40 Jahren kommst du, schönes Feuer in meinem Dornbusch. Aber Gott hat es geschafft, den Mose umzustimmen. Und Mose ging los. Und dann kam die Zeit großer Zeichen und Wunder. Und es wurde tatsächlich Israel befreit. Aber ich weiß nicht, ob der Mose damit gerechnet hat. Das ging wieder in die Wüste. Hey, der war 40 Jahre drin und dann musste er wieder das Volk in die Wüste reinführen. Und eigentlich sollte es ja nur eine kurze Journey sein. Das sind 3 Tagesreisen oder was weiß ich. Ist auf jeden Fall nicht weit ins verheißene Land. Und dann war ja der Glaube nicht da, dieses verheißene Land zu erobern. Und dann mussten die 40 Jahre im Kreis rum. Und das ist auch da etwas, was wir in unseren persönlichen Wüstenzeiten auch erleben, 40 Tage lang im Kreis rumgeführt zu werden. Wo du denkst, es geht immer im Kreis rum. Und immer das Gleiche. Und Therapien und schmerzhafte Behandlungen und all das. Immer im Kreis rum. Und wisst ihr was? In Wüstenzeiten kann es passieren, dass wir auch Fehler machen. Und das hat ja der Mose gemacht. Seinen zweiten großen Fehler, dass er den Felsen geschlagen hat. Die Gnade war, dass trotzdem Wasser rausgekommen ist. Er sollte nur zum Felsen sprechen und hat den Felsen geschlagen. Warum? Weil er an das mehr geglaubt hat, was er vorher erfahren hat. Er hat vorher den Felsen schlagen sollen, das hat er gemacht und Wasser kam aus dem Felsen. Er hat mehr auf seine Erfahrung vertraut, wie auf das neue und frische Reden Gottes. Hallo, wie ist bei dir? Vertraust du mehr auf deine Erfahrung, auf deine Erlebnisse? Wir haben doch schon so viel erlebt. Oder sperrst du dein Ohr auf, immer wieder neu für das Reden Gottes? Und dann ändert Gott was anders. Er brauchte nicht mehr den Felsen schlagen. Er sollte nur noch im Glauben zum Felsen sprechen. Und deswegen war der Mose der Kandidat, und da hat er gehadert bis zum Schluss, der in der Wüste gestorben ist, der nicht ins verheißene Land kam. Aber ich glaube, ich habe es euch schon gesagt. Wir haben einen gnädigen Gott. Wir haben Gott, der größer ist als unsere Fehler. Wir haben einen Gott, aber auch der sich schon daran hält, was der Mensch sät, muss ernten. Aber wir haben einen Gott, der über unser Leben hinausdenkt, über diese ultimative Katastrophe Tod. Und ich sage euch eins, am Schluss war der Mose trotzdem im verheißenen Land. Am Schluss war Mose trotzdem im verheißenen Land. Es war da, die Schrift sagt, ja, weil das Wort Gottes sagt, ein Mörder, einer, der Menschen umgebracht hat, darf nicht ins Reich Gottes. Dem ist das Reich Gottes verwehrt. Und deswegen hat der Feind gekämpft um den Leichnam vom Mose. Aber da war Gnade Gottes. Und am Schluss, das könnt ihr nachlesen, ich glaube, es ist Lukas 9, wo Jesus auf den Berg ging mit drei Jüngern. Und dann wurde er verklärt. Das ist so ein frommes Wort. Aber es heißt, es ist was klar geworden. Es wurde die geistliche Natur, das geistliche Wesen von Jesu klar, dass er der lebendige Sohn, eingeborene Sohn Gottes ist. Und dann standen zwei Leute neben ihm. Und der eine war der Mose. Und er stand, Geschwister, wo? Im verheißenen Land. Am Schluss hat Gott doch alles gut gemacht. Auch junge Leute, ja, aber es ist eine Warnung für das Volk Gottes auch da gewesen. Das hat der David niedergeschrieben. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so steht es im Psalm 95, verhärtet euer Herz nicht. Dem müssen wir uns auch in Wüstenzeiten verweigern. Wie zu Meriba, wie am Tag von Massa in der Wüste, wo eure Väter mich auf die Probe stellten, mich prüften, obwohl sie mein Werk gesehen haben, seine Zeichen und seine Wunder, seine Gegenwart. 40 Jahre empfand ich Ekel vor diesem Geschlecht und ich sprach, ein Volk irrenden Herzens sind sie und sie haben meine Wege nicht erkannt. Und die haben das gemacht, was der Hiob, wo der Hiob sich verweigert hat. Die haben dauernd Gott angeklagt. Darum schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Aber heute Morgen ist unser Thema, verende nicht in deiner Wüste. Geh da nicht zugrunde. Nochmals, auch junge Leute können Wüstenzeiten haben. Hey, ihr jungen Leute, habt ihr schon mal gemerkt? Auch junge Leute. Der David hat sein Bestes gegeben. Er hat den Goliath besiegt. Er wurde dann gefeiert. Aber da konnte er ja nichts dafür. Saul hat 1000 geschlagen, David 10.000. Und das ist dem Saul die Nase hoch. Und dann hat er außerdem noch Angst gehabt, dass der David ihn ablösen wird, was ja auch gestimmt hat. Aber der David hat dem Saul von ganzem Herzen gedient. Er hat sein Bestes gegeben. Und trotzdem wurde er in die Wüste getrieben. Und er musste fliehen, jahrelang. Jahrelang ein Wüstendasein pflegen. Und da gab es Situationen, wo es anscheinend so weit ging, David beschreibt das im Psalm 27, selbst, ich glaube es ist Vers 10, selbst Vater und Mutter haben mich verlassen. Du aber, Herr, nimmst mich auf. Selbst der Vater und die Mutter gingen für eine Zeit gegen ihn. Ich denke nicht die ganze Zeit, sie sind auch mit ihm dann auch gezogen. Aber es gab eine Zeit, wo die auch Abstand genommen haben von ihm. Und der David hat geschrieben, Psalm 69, im Psalm 69, dem Chorleiter von Shoshanim, von David, rette mich Gott, denn Wasser ist bis an die Seele gekommen. Ich bin versunken im tiefen Schlamm und kein fester Grund ist da. In Wassertiefen bin ich gekommen und die Flut schwemmt mich fort. Ich bin müde von meinem Rufen. Entzündet ist meine Kehle. Meine Augen vergehen vom Harren auf meinen Gott. Solche Sachen hat der David geschrieben. Und auch da in dieser Höhle Adullam, ne, da haben wir ja genügend drüber gesprochen, wo die Seele eine Depressionsparty gefeiert hat. Und er seiner Seele befohlen hat, den Herrn zu loben. Und die hat nicht mitgemacht. Und er hat gesagt, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und der Rest des Psalms ist eine ganze Predigt an seine eigene Seele. David hatte diese Wüstenzeiten, dann ist dann kam wieder ein anderes Volk, wie er da bei den Philistern war, die haben ihn dann geraubt bei Kechila und dann wollten sie ihn die eigenen Leute umbringen. Alles Relikte einer Wüstenzeit. Und dann die persönliche Wüstenzeit nach seiner großen Sünde. Und ich glaube, dieser Psalm resultiert aus dieser persönlichen Wüstenzeit. Und es ist einfach so, Wasser geht bis an die Seele. Meine Seele ist am Ersticken. Meiner Seele geht es richtig schlecht. Und solche Phasen kann es geben. Und dann kam nochmal eine Wüstenzeit mit dem Absalom, mit seinem eigenen Sohn. Wo er wieder fliehen musste aus Jerusalem. Und derjenige gegen ihn ging, dem er Gnade erwiesen hat, der ja den anderen Sohn umgebracht hat, den Adonia. Und er hat ihm Gnade gegeben und er will ihn verdrängen. Und wollte König sein an seiner Stadt. Dieser Absalom. Und dann auch weiterer Verlust von Kindern, bringt sich um. Der Absalom war ja trotzdem sein Sohn und er wollte nicht, dass der stirbt. Und dann hat er so sein höchster Offizier, hat ihn ja dann umgebracht. Auch der David musste durch, aber er hat seine Wüstenzeiten. Und dieser gewaltige, große König, den wir immer nur im Verklärten sehen, hatte eine Menge Wüstenzeiten in seinem Leben. Ich will nur ganz kurz drauf noch zu sprechen kommen. Elia hatte auch seine Wüstenzeit, einer der größten Männer Gottes, der neben Jesus stand auf dem Berg der Verklärung und Mose. Die erste Wüstenzeit, 3 Jahre am Bach Kidron, wo dann die Raben kamen, ihn ernährt haben. Das hört sich so schön an, aber ich würde nichts vom Raben annehmen. Kein Fleisch. Da gehe ich lieber in den Bauernladen. Hey. Aber nicht hin. Und dann die zweite Wüstenzeit oder ja, eine weitere Wüstenzeit, die ist beschrieben in 2. Könige 19. Oder 1. Könige 19, so, wo er alles gemacht hat, frustriert war, dann in die Wüste geflohen ist vor der Isebel, weil sich nichts geändert hat. Es war Erweckung und alles war ein paar Tage später wieder genauso wie beim Alten. Und dann wollte er sterben in der Wüste. Der wollte sterben in der Wüste. Und dann kam zum Glück ein Engel. Manchmal kommen Engel in Form von Personen, manchmal kommen Engel selbst und hat den David an den Berg Horeb gebracht. Der Desaster bedeutet, ans Ende gekommen mit seiner selbst. Und dann hat er sein Herz ausgeschüttet vor Gott. Und Gott hat ihn wiederhergestellt. Und Gott hat ihm wieder einen neuen Auftrag gegeben. Und am Schluss wurde Jesus durch den Geist Gottes in die Wüste geführt. Wisst ihr was? Das heißt sogar getrieben. Er wurde getrieben in die Wüste, um versucht zu werden. Und er hätte auch in der Wüste sterben können. wenn er dieser einen Versuchung nicht standgehalten hätte. Wo der Feind kam und gesagt hat, komm, stell dich doch auf die Zinne des Tempels und spring runter. Es gibt eine Abkürzung, hat der Feind gesagt. Du musst nicht ans Kreuz gehen. Alle werden dir nachfolgen, wenn da ein Wunder passiert. Und Jesus hat diese Abkürzung widerstanden und seine Wüstenzeit erfolgreich beendet. Was ist für uns wichtig? In Wüstenzeiten sollen wir an Gott festhalten, auch wenn die Wartezeit manchmal lange dauern kann. Bei Mose war es sehr lange, aber zum Glück müssen wir nicht alle wie Mose da durch. Zweitens, auch was mir persönlich geholfen hat in Wüstenzeiten, ist das Wort Gottes. In einer meiner schwersten Zeiten habe ich eins genommen, da wo ich wirklich da so nah am Nervenzusammenbruch war, habe ich das Wort Gottes genommen und ich fing an, die Psalmen zu lesen. Ich fing sie an zu proklamieren, laut. Ich habe sie laut gelesen. Und dann habe ich Jesaja gelesen, dann habe ich Jeremia gelesen, dann habe ich das Dreiviertel der Bibel laut proklamiert. Und ich sage euch eins, und ich bin manchmal zusammengebrochen in Tränen. Aber es hat meine Seele wiederhergestellt. Weil das Wort Gottes ein Paket Hoffnung ist. Drittens, also erstens an Gott festhalten, zweitens Wort Gottes, drittens das Alte hinter sich lassen. Das Alte hinter sich lassen, das macht dich nur bitter. Lass es. Lass es hinten. Du kannst die Vergangenheit nicht ändern. Du kannst nur die Zukunft mit Gott gestalten. Viertens, öffne die Tür für den Heiligen Geist. Wähle nicht andere Geister. Menschen in Wüstenzeiten wählen manchmal andere Geister. Es gibt Geister in der Wüste. Beschreibt das Alte Testament, diese trocknen, die austrocknen. Geistliche Mächte. Kannst du mal nachlesen. Sondern wähle den Heiligen Geist. Er wird dich erquicken, er wird dich immer wieder Mut geben. Es ist der Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und er wird dir Besonnenheit geben, wo die Seele Achterbahn mit dir fährt. Fünftens, sei dir seine Liebe gewahr. Und schließe Frieden mit ihm und mit dir. Sei seiner Liebe, sei dir seiner Liebe sicher, egal was du durchgehst. Wir alle wären nicht mehr da, wenn nicht der liebende Gott wäre. Wir alle wären wegen unserer dummen Fehler im Leben nicht mehr da. Es ist die Liebe, die hält. Es ist die Liebe, die trägt. Und es ist die Liebe, die stark ist wie der Tod. Und es ist die Liebe, die in Wirklichkeit stärker ist als der Tod. In Jesu Namen. Und es ist die Liebe Gottes, des himmlischen Vaters, geoffenbart durch Jesus Christus, die dich weitertragen wird und die dich rausführen wird. Und du wirst nicht sterben, sondern leben und die Werke des Herrn verkündigen. Du wirst nicht in der Wüste sein. Du wirst nicht in der Wüste bleiben. Und wenn du mal wieder in eine Wüste hineingeführt wirst, dann denk an das. Du wirst da auch wieder rauskommen, weil Gott ein guter Gott ist. Weil Gott der Gott der Liebe ist und Gott der Kraft. Dein Arm ist zu kurz, aber sein Arm nicht. Amen. Lass uns aufstehen und lass uns einfach ihn ehren auch. Und Vater im Himmel, wir brauchen deine Ermutigung, wir brauchen deine Kraft. Und Herr, Herr, du weißt selbst, du kennst die Menschen, du kennst die Herzen der Menschen. Und du weißt selbst, dass es manchmal, dass manche nicht irgendwo was sagen können, wie komme ich raus aus der Wüste, sondern Wüste momentan erleben. Und Spezialisten sind im Wüstenerleben. Aber Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du gerade die Menschen heute Morgen anrührst. Dass du denen Ermutigung gibst. Und ich bitte dich darüber hinaus, über diesen Gottesdienst. Ich bitte dich auch da über für die Menschen, die die Predigt hören werden im Internet. Ich bitte dich, dass dein Heiliger Geist, der Geist über Zeit und Raum ist, der Geist ist, dessen Arm nicht zu kurz ist, der Finger Gottes ist, dass er diese Menschen anrührt. Jedem, der hört, in Jesu Namen. Danke, dass du größer bist. Halleluja. Danke, dass du Gutes im Schild führst. Danke, dass dein Plan gut ist und dass das Ende gut sein wird. All will be well. Alles wird gut werden. In Jesu Namen. Amen. Glaubst du das? Dann klatsch dem Herrn und jubel ihm.